durch die Brille gefragt. Der Podcast von und mit Heinz-Rudolf Kunze.
Liebe Leute da draußen an den Empfängern, ein weiteres Mal herzlich willkommen zu Durch die Brille gefragt von und mit Heinz-Rudolf Kunze. Wir sitzen heute im schönen Köln im Savoy Hotel, ein klassisches Rock'n'Roll-Musiker-Hotel, in dem ich auch schon viele Male genächtigt habe. Im Moment wirkt es etwas leer. Ich habe hier mal was ganz Tolles erlebt. Vor der Tür wartete ich auf ein Taxi und neben mir stand ein Mensch, der auch auf ein Taxi wartete. Und wir gucken uns an und stellten fest, der eine ist Leonard Lansing, der Darsteller von Wilsberg, und der andere bin ich. Und wir beide guckten uns an, erkannten einander offensichtlich sofort, aber keiner hat sich getraut, guten Tag zu sagen. Und so standen wir da, wurden immer puterröter bis violett,
ja,
bis dann Herr Lansing mit dem Taxi anschwebte. Ich weiß nicht, ob er sich noch daran erinnert, aber mir hat das viel Spaß gemacht. Da drüben sitzt eine Dame und lacht. Diese Dame heißt mit bürgerlichem Namen Frau Kemper. Gut, werdet ihr sagen. Schön für dich, dass mir Frau Kemper gegenüber sitzt. Aber wer zur Hölle ist Frau Kemper? Erster Tipp, mit Vornamen heißt sie Hella. Und ich kenne eigentlich nur zwei Hellas auf der Welt. Die eine ist die Frau von meinem lieben Freund Reinhard May.
Die dritte ist die Gattin von dem leider verstorbenen Pierre Bries.
Ah, das und wusste
die,
ich nicht.
Und die bin ich dann jetzt.
Naja, genau. Und jetzt habt ihr die Stimme schon gehört, nicht nur lachen. Und damit wisst ihr alle, um welche Hella es sich hier nur handeln kann. Es handelt sich selbstverständlich um Hella von Sinnen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Hella von Sinnen hat vor ungefähr 30 Jahren, das finde ich sehr mutig, schon eine Autobiografie geschrieben oder sagen wir ein autobiografisches Buch mit dem knappen und prägnanten Titel Ich bin's. Und das war eigentlich auch meine...
Ich bin's von Sinnen sollte das heißen.
Ach so, das war ein Gesamttitel. Dann müsste es doch heißen, ich bin von Sinnen, oder?
Nein, ich bin's von Sinnen.
Ah, okay.
Verstanden, ne?
Jetzt beim nächsten
also
Anlauf.
Also ich bin's von Sinnen.
Ach so, du bist's von Sinnen.
Ne?
Alles
ja,
klar.
Genau.
Also ich bin's von Sinnen. Mhm. Dieses Buch habe ich gelesen und das ist sehr lustig und es war eigentlich auch meine Hauptbezugsquelle an Informationen. Das finde ich aber gar nicht schlimm, denn man kann ja jetzt lange Zeit danach mal abgleichen, was davon vielleicht noch stimmt oder was du inzwischen anders siehst. Und ich habe selten eine so lustig hemmungslose Autobiografie zu Gesicht bekommen wie diese.
Dankeschön.
Wer ich glaube,
es gibt noch ein paar Exemplare auf eBay.
Wer dieses Buch in die Finger bekommen kann, sollte es tun, denn hier schildert sich ein Mensch, eine Frau so ausführlich und so detailliert, dass man eigentlich auch selber beim Lesen Hemmungen ablegt und denkt, das müsste ich eigentlich mit mir selber auch mal machen. Also man lernt auch was daraus für sich selbst, wenn man das liest. Kleines Beispiel zum Beginn, haltet mal die Luft an. Ich bin attraktiv, amüsant, ätzend, angenehm, aufgekratzt, arrogant, berüchtigt, bequem, bewusst, bestimmt, blödsinnig, bissig, beliebt, bunt, besinnlich, begeistert, böse, eine blonde Beamtentochter, clownesk, chronisch, optimistisch, charismatisch, cholerisch, dominant, deftig, derb, direkt, die dicke Ausgabe von Petra Schürmann, entwaffnend, empfindlich, erfolgreich, exhibitionistisch, extrem, eigenwillig, ehrgeizig, entschlossen, engagiert, eckig, eine Entertainerin. Und so geht das weiter bis Z. Und endet mit zärtlich, zornig, zänkisch, zäh, ein Zirkuspferd. Na, das wollen
ich
wir
darf
jetzt mal
eben, ihr habt mich applaudieren gehört, dass er prima vista, wenn du das jetzt nicht 10 Tage vorm Spiegel geübt hast,
nein,
das sehr gut prima vista vorgetragen hast.
Dankeschön.
Die Lorbeeren, die darf ich mir tatsächlich in dieser kleinen Autobiografie nicht an den Hut stecken, weil meine damalige Managerin Jutta Lussem, die mich in dieses Projekt schubste, sich die Mühe machte, tatsächlich aus den damals vorhandenen Presseordnern diese ganzen Adjektive rauszustreichen.
Ach so, eine Fleißarbeit. Okay.
Aus den Zeitungsartikeln und das dann alphabetisch geordnet hat. Und ich fand es dann rhythmisch, also sehr überzeugend und auch in der Kontrastreichheit dieser Journalie, die sich irgendwelche Worte für mich ausdachte. Deswegen ist das in dem Buch, ja.
Auf jeden Fall kommt dabei ein Menschenbild raus von einem Wesen, das mindestens so bunt sein muss wie ein Gekleckse von Jackson Pollock.
Ach ja, Gottchen, was heißt so bunt? Sind wir das nicht alle? Also ich glaube,
also manche nicht, mit Verlaub.
Vielleicht hast du recht. Ich habe halt, also alles, was ich jetzt mir gemerkt habe, habe ich halt immer mit Werf auch versucht auszufüllen als Schauspielerin. Ich habe es einfach vielleicht mehr genossen als andere Menschen. Meine Sentimentalität, meine Unbeherrschtheit, meine Kreativität, mein Humorbegabtsein, mein Nachtragen, meine schnelle Liebe, meine anhaltende Liebe. Weißt du, was ich meine?
Ich glaube,
also das sind ja Adjektive, die auf sehr viele Menschen zutreffen. Ich lebe nur sehr viele Adjektive sehr intensiv, egal was es für welche sind.
Du hast natürlich auch einen Berufsweg gewählt, in dem man das geradezu ausdrücken soll und muss. Also wenn man jetzt Sachbearbeiter im Liegenschaftsamt ist von F bis Z, hat man vielleicht nicht so viele Möglichkeiten, sich auszudrücken.
Hat vielleicht nur den Sling im Heizungskeller, ja.
Du hast unter anderem Germanistik studiert und dann auch Theaterwissenschaft und so weiter. Das ist mir im Zusammenhang mit künstlerisch tätigen Leuten, die ich so in den letzten 2 Jahren vor dem Mikrofon hatte, öfter vorgekommen. Nach dem Schwerpunkt wollte ich natürlich fragen. Und vor relativ wenigen Wochen hatte ich den Reinhold Beckmann hier vor dem Mikrofon. Hast du den zufällig da auch kennengelernt? Der muss ungefähr zur gleichen Zeit mit dir das gemacht haben.
Er behauptet das immer. Ich erinnere mich irgendwie lustigerweise nicht mehr an ihn. Aber wir haben uns später öfter getroffen und es waren immer sehr angenehme Begegnungen. Ich habe ja 78 da angefangen, ich bin Jahrgang 59. Und das war damals also eine Clique von so hochbegabten, so interessierten und so anderen Menschenkindern, die ich als Gummersbacher Landpomeranze noch nie treffen durfte vorher. Das war ungeheuerlich inspirierend. Also da ist ganz viel bei rausgekommen und unter anderem ich.
Ich glaube, das ist so eine Art Hotspot da gewesen, so ähnlich wie die Art Schools in London, wo die Kings und die Who und andere gleichzeitig Kunst studiert
haben.
Absolut,
oder die WG, glaube ich, mit Lindenberg, Walkes und wer immer da.
Ja, ja. Also,
aber in der Tat, das war
so eine Brutstätte.
Eine Brutstätte, in der Tat. Und ich hatte das große Glück und Privileg, dabei sein zu dürfen.
Und da ich natürlich das Stichwort Germanistik gelesen habe, darauf springe ich natürlich an, weil ich das ja studiert habe, interessiert mich schon, was denn da so dich besonders interessiert hat? Also was hast du besonders gerne gelesen oder worauf hättest du dich mehr gestürzt, wenn du jetzt vorgehabt hättest, Germanistin zu werden?
Habe ich das in dem Buch nicht beschrieben?
Nee, ich glaube nicht. Es stehen alle möglichen Vorlieben drin.
Ich bin sicher, dass ich das geschrieben habe, weil da steht genau drin, dass Helly, also ich, die alte Mutante, wollte Schauspielerin werden.
Ja.
Hat Abitur gemacht und immer wenn die Lehrer fragen, Frau von Sinn, Entschuldigung, Frau, ja, damals noch Kemper, vielleicht sogar Fräulein Kemper, aber das letzte Jahr waren wir Frau. Ja, was werden Sie denn studieren? Ich sage, lass mich damit in Ruhe, ich werde nicht studieren, ich werde Schauspielerin.
Mhm.
Das war so klar wie Kloßbrühe. Dann habe ich während dem mündlichen Abi im Mai 77 schon die erste Aufnahmeprüfung in Opel Bochum gemacht, bin nicht angenommen worden. Bin zwar von 300 Bewerbern bei den letzten 24 gelandet, was ja nicht so schlecht ist, also man hat gesehen, aha, da ist Potenzial. Und dann wollten die aber eine Klasse zusammenstellen von 12 Menschen und da passte ich nicht rein. Heutzutage weiß ich warum und ich finde auch die Entscheidung richtig. Dann habe ich noch 2 Aufnahmeprüfungen gemacht. Damals weiß ich gar nicht, ich glaube in Volkwang, in Essen und die dritte, weiß ich gar nicht, Hannover, ist auch wurscht. Also insgesamt habe ich an 6 staatlichen Schauspielschulen.
Ausgerechnet Hannover, da wohne ich.
Ja, aber also das war, da könnten wir wirklich einen zweiten Teil machen, nur von der Hannover-Prüfung.
Mhm.
Da hatte ich ja schon Pickel im Gesicht, weil da ein Lehrer war, der gucken wollte, ob wir improvisieren können. Probiert euch aus, Leute, probiert euch aus. Da hatte ich ja schon Faxen dicke. Ich weiß also, warum ich nicht angenommen wurde. Tatsache ist, ich habe Abitur gemacht und ich war sicher, die erste Schauspielschule, wo ich vorspreche, nimmt mich mit Kusshand an. Und dem war dann nicht so.
Mhm.
Dann habe ich Abitur gemacht, habe mit fliegenden Fahnen, bin ich geflohen aus meinem damaligen Elternhaus, weil mein Papa hatte ja zum zweiten Mal geheiratet und das war es nicht für mich. Gummersbach war es auch nicht. Und dann bin ich zu meiner Mama nach Köln gezogen. Und wurde auch an 2 weiteren Schulen nicht angenommen und habe dann ein halbes Jahr in einer Lippenstiftfabrik gearbeitet, so von morgens 6 bis nachmittags 4 oder whatever. Und war immer sehr, sehr neidisch, wenn ich da stand an der Bushaltestelle, wenn da Studenten standen, die erst so 10, 11, 12 da standen.
Logisch, ja.
Na? Und dann hatte ich einen damaligen sehr guten Freund, der sagte, Mensch, geh doch mal zur Berufsberatung für Abiturienten. Das kann es ja jetzt nicht sein, dass du Lippenstifte machst. Da bin ich tatsächlich damals hier in Köln in die Meister-Gerhard-Straße gegangen. Und dann war da ein Mensch, der sagte, ja, Sie sind ja jetzt nicht dumm und Sie interessieren sich doch für Theater. Man kann hier in Köln Theaterfilm und Fernsehwissenschaften studieren. Das hat aber einen Numerus Clausus und ich hatte ja nur 3,2. Bei Germanistik brauchen Sie nichts. Sie können sich also im ersten Fach für Germanistik, im zweiten für TFIFI und nach der Zwischenprüfung können Sie TFIFI als erstes Fach switchen. So machte ich es, habe mit drittes Fach Kunstgeschichte gewählt, hat mich immer interessiert. War aber dann irgendwie romanische Kirchen in Köln Sightseeing. Dann habe ich dann noch Pädagogik genommen, weil das war die erste Eins, die ich in der Schule mal schrieb. Ich habe nie Einsen geschrieben. Dann hatten wir Pädagogik bei Herrn Höhn. Patz, habe ich eine Eins geschrieben. Konnte ich schwafeln, konnte ich Erkenntnisse. Egal, cut a long story short. Ich also zur Uni gelatscht, mich immatrikuliert. Und dieser Herr in der Berufsberatung für Abiturienten sagte dann, übrigens, da gibt es auch eine Studiobühne. Da gibt es schöne Produktionen, da können Sie hingehen, können Sie mitspielen. Supi. Ich mich immatrikuliert. Erster Gang in der Universität zu Köln zu dieser Studiobühne. Mhm. Und da war gerade eine Probe von Studenten der Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften mit einem Dozenten, einem Seminarleiter, Helmut Engelen, ehemals DDR. Was heißt ehemals? Die Mauer stand ja noch fett.
Ja.
Aber der war jetzt im Westen und unterrichtete vor allen Dingen Brecht. Brecht war seins, ne?
Ja. Naheliegend. Naheliegend.
Ja, genau. Und dann gibt es ja die Ausnahme und die Regel von Brecht. Und die machten ein Projekt Regel ohne Ausnahme. Die hatten sich irgendwie an Brecht festgebissen und wollten jetzt irgendetwas Brechtisches da auf die Bühne bringen. Und ich setzte mich still in den dunklen Zuschauerraum. Und die waren aufgeräumt und freundlich und sagten, wer bist denn du? Ja, ich, bla. Und willst du mitmachen? Ja. Und dann saß ich da. Habe ich mich für so ein paar Seminare eingeschrieben, aber das war meins, da zu denen in die Studiobühne zu gehen, zu proben und darüber.
Das heißt, Germanistik war eigentlich mehr so ein trojanisches Pferd.
Ja, das war's, definitiv.
Ich frage aber trotzdem nach.
Wobei ich auch unvergessen, zwei gute Freundinnen von mir lassen nicht unerwähnt, dass ich ein Karl-May-Seminar besucht habe in Germanistik.
Ja.
Und mit meiner Silberbüchse und meinem Old Shatterhand-Outfit in diesen Seminarraum gestiefelt bin, morgens um 11, und von meinem roten Bruder schwadroniert habe. Es scheint also durchaus auch ein Auftritt gewesen zu sein, der sich in die Gedächtnisse eingebrannt hat.
Ich frage aber trotzdem nach, weil es mich persönlich so interessiert. Hier stehen unheimlich viele Lieblingsfilme, hier stehen unheimlich viele Lieblingsstars, auch sehr akribische Angaben über Musik, die du als junger Mensch gehört hast und so. Sehr aufschlussreich, was da zum Teil steht.
Ich weiß nur, dass Dirk Bach damals gesagt hat, er würde sich freuen, wenn es so ein Buch über ihn gab. Er hat sich total gefreut, dass es so ein Fanbuch ist.
Ja.
Ich war ja selber so viel Fan. Ich habe gedacht, Freunde, das interessiert euch doch, ja, wenn ihr Fan von mir seid. Was hört die dicke Tante? Wen findet sie geil? Das will man doch wissen.
Ich finde das auch interessant.
Das sind doch Bravo-Informationen.
Ja. Ja, ja, klar. Ich möchte nur noch eins wissen, was hier nicht steht. Nämlich, hier steht überhaupt nichts über ein Lieblings Buch.
Ach, echt nicht? Kann sein. Weil es war wirklich hektisch zusammengestellt. Weil Jutta Lussen wollte meine Ghostwriterin sein.
Ja.
Und schrieb. Und es war überhaupt nicht meine Sprache. Es war wirklich, wir haben unsere Flitterwoche in Venedig verbringen wollen. Und Conny war alleine auf dem Markusplatz und hat sich von Tauben zuscheißen lassen, weil ich nur im Hotelzimmer wirklich weinend lag und dachte, das kann doch nicht veröffentlicht werden, das kann doch nicht veröffentlicht werden, das bin ich doch nicht, das ist auch nicht meine Sprache, das ist nichts davon.
Mhm.
Das heißt, ich musste alles, wir hatten so Interviews gemacht und sie hatte eine Struktur gemacht. Das heißt, ich musste dann alles selber machen.
Mhm.
Das heißt, ich musste, ist ja schön, dass ich es letztendlich selber gemacht habe, aber wir hatten ja eine Deadline. Das heißt, das ist ziemlich schnell geschustert worden. Also wie alt war ich denn da? Ich war damals 18, ne? Also Entschuldigung, da war ich ja 30, als ich das gemacht habe. Ich habe doch sicherlich erwähnt, dass eines der spannendsten Bücher überhaupt über Film von François Truffaut, wie haben Sie das gemacht, Mr. Hitchcock ist. Das war damals in meinem Studium.
Ja, stimmt.
Das eines ist meiner absoluten Bibelbücher. Und wenn du mich so fragst, weil so viel habe ich damals ehrlich gesagt nicht gelesen. Ich bin dann später mit einer Gynäkologin zusammengekommen, die sehr belesen war, ja, die mir dann immer mal so Isabel Allende und so aufs Bett gelegt hat. Und dann, also das Lesen von anspruchsvoller Literatur kam viel, viel später. Ich war immer noch begeistert von Michael Ende.
Warum auch nicht?
Jim, nein, absolut. Er hat sich auch nie als Jugendautor empfunden, das nur am Rande. Aber das waren so meine, die kleine Hexe, Jim Knopf, die unendliche Geschichte, ja, das war so meins. Und als dann diese Reflexion über das Lesbischsein, Feminismus, da war es Rita Mae Brown, da habe ich dann die 4-5 Schinken von Rita Mae Brown gelesen, so. Ich fand mich aber tatsächlich, weil ich immer eine große Bewunderung hatte für Schriftsteller und auch für gute Bücher, fand ich tatsächlich wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, mein Wissen über gute Bücher so rudimentär, dass ich mich da nicht blamieren wollte. Deswegen kann es gut sein, dass da heute keine Liste steht. Ja, also damals nicht. Heute steht eine da.
Wer stand denn heute da?
Na, aber ich habe damals, ich bin sicher, dass ich es da schon geschrieben habe, dass ich Biografien liebe.
Ja, das meine ich nicht. Ich meine jetzt wirklich, also Feuilletonliteratur, also Literatur. Sachbücher werden erwähnt, klar.
Das ist
aber
was,
ne? Große Sachbücher. Dichter oder Dichterinnen.
Ja, aber
oder?
Schau, du musst doch auch wissen, was ich für ein nicht wissender Mensch war, als ich aus Gummersbach kam.
Das weiß ich nicht. Das frage ich ja gerade.
Erzähle ich dir jetzt gerade. Ja. Und da war doch klar, dass ich vor allen Dingen versucht habe, Sachbücher zu lesen, um in meinem Kopf Fleisch an den Knochen zu bekommen. Ob das Germanistik war, auch über Literatur gibt es ja nun genügend Bücher auch.
Aber ja.
Oder eben Theater, Film und Fernsehwissenschaften. Ich wollte wissen, warum bin ich, also ich, hallo, ich kam aus der Lippenstiftfabrik. Ich wollte wissen, worum geht es hier denn eigentlich? Und ich wollte etwas verstehen von dem, warum ich da sitze. Mhm. Aber ich wollte immer noch Schauspielerin werden. Deswegen waren meine Lieblingsbücher Biografien oder Autobiografien über Greta Garbo, Marlene Dietrich, Elisabeth Flickenschild, Mae West, Gloria Swanson, über Hollywood, über die Diven, über die großen Stars. Das hat mich mehr interessiert. Mich hat eigentlich immer Psychologie und Menschen und Kommunikation hat mich eigentlich immer mehr interessiert. Und selbst heute würde mir bei meinen Lieblingsbüchern eigentlich eher spontan nur Walter Mörs einfallen. Mhm. Ich war immer eine Freundin der Kinder-, Jugend-, Fantasy. So, das ist so meine Welt. Also ich kann jetzt keine tollen... Ich weiß gar nicht, wen es gibt. Kate Follett. Ich weiß gar nicht, wer in diesen Bestsellerlisten rumhängt. Weißt du, wenn eine Alice Schwarzer ein Buch geschrieben hat, dann habe ich das gelesen. Wenn eine Elke Heidenreich ein Buch geschrieben hat, dann habe ich das gelesen, weil das so bekannte Freundinnen aus Köln waren. Mhm. Eigentlich kann es sein, dass ich immer nur Bücher von Freunden lese. Kann sein. Hast du schon eins geschrieben? Dann schick's mir.
13.
Ist dein Ernst?
Ja, oder 14?
Worüber schreibt der Mann?
Naja.
Verzeihung, wenn Sie es gerade nicht sehen, die attraktive Stefanie sitzt hier auf dem Bett im Hotelzimmer und weiß es vielleicht besser. Was schreibt der Mann? Worüber schreibt er? Schreibt er Fiktion oder?
Ja, Fiktion.
Ja? Ja. Worüber denn?
Na, so wie Hüsch, also kleine Texte. Keine Romane, sondern so, ja.
Anekdötchen.
Satirische.
Begeben.
Kabarettistisch, humoristisch, satirische. Oder auch Kafkaeske Parabeln, also der Kurztext ist mein.
Ich habe das schon in dem Gespräch mit dem Balder registriert, deine Affinität, sowohl zu Schauspiel wie auch zu Kabarett. Hast du denn einige Jahre bevor du ein bekannter, was bist du eigentlich, ein Popstar, ein Rockstar, ein Liedermacher? Du bist irgendwo nicht Fisch, nicht Fleisch, aber du bist
Deutschrocker schon letzten
Endes. Du bist ja ein Deutschrocker. Hast du denn auf der Bühne gestanden? Hast du eine Karriere als Kabarettist hinter dir?
Nein, auf der Bühne nicht, aber ich habe jahrelang mit großer Freude hier im WDR mit Hilmar Bachor Unterhaltung am Wochenende gemacht.
Genau, zum Beispiel. Hast du Balder erzählt, so war es ja.
Da habe ich ja Hüsch kennengelernt und Harald Schmidt und eigentlich ganz viele, die hinterher bei 7 Tage, 7 Köpfe saßen.
Es war aber nie
ein
Bedürfnis von dir, da Karriere zu machen in der Ecke?
Nö, ich habe ja dann im Laufe der Zeit viel für Schauspieler geschrieben. Ich habe ja selbst 7 Musicals übersetzt oder geschrieben.
So ist es ja.
Und durch den Umgang mit Schauspielern dann auch Lust gekriegt, selber mal die Rübe vor die Kamera zu halten und mich dann auch als Quereinsteiger ein paar Mal vor die Kamera getraut.
Ja, aber und hast es gemacht?
Ja,
sprich mit mir.
Ich habe im Tatort gespielt vor ein paar Wochen mit Richie Müller. Ich habe in Soko Wismar gespielt. Ich habe diesen Anti-Nazi-grotesken Film Heil mit Dietrich Brüggemann gemacht.
Und bist du ein guter Schauspieler?
Ja, ein sehr guter.
Warum weißt du das?
Weil ich davon überzeugt bin. Und weil Dietrich Brüggemann mich darin bestärkt.
Was macht dich zu einem guten Schauspieler?
Dass ich mich total als Mensch vergessen kann, wenn ich das tue. Ich bin wirklich nicht mehr da.
Das heißt, diese Arbeit hat dich auch maximal glücklich gemacht.
Ja, ich bin tatsächlich sogar, wenn ich beim Rumschauspielern als Amateur-Quereinsteiger viele, viele Stunden lang warten muss, dann trage ich das mit Eselsgeduld.
Absolut.
Während Hauptsache ich im Studio, sein. Wenn ich Musik machen muss, wie Hitchcock total ungeduldig werde.
Ja. Aber weil eben Musik tatsächlich, also wenn man es jetzt so über den Zaun brechen will, deine Kernkompetenz ist, ne? Und ja, ich verstehe, was du sagst.
Wunderbar.
Schön, ne?
Ja, sehr schön. Nochmal zu deiner Leidenschaft beim Schauspiel. Du hast also nie den Hang verspürt zum Tragischen. Trotz der Flickenschild-Bewunderung.
Ganz anders.
Eher
ganz
die heitere anders. Schiene,
ich habe ja angefangen im Schultheater, was überraschend anspruchsvoll war. Das nannte sich Spielschall der Gymnasien. Und unser Germanistik- und Philosophielehrer Horst Bobrowski hat es geleitet. Und meine ersten Rollen waren wirklich hochdramatische Rollen mit flammenden Monologen. Einsicht, Fräulein Edith, die Welt braucht Einsichtige, an Kurzsichtigen hat sie genug. Was für ein schönes Zitat für Durch die Brille gefragt. Und ich habe wirklich Bombenkritiken in Gummersbach im Stadtanzeiger bekommen und in der Rundschau, weil das niemand von mir erwartet hatte, weil ich tatsächlich mit dem Image Klassenclown rumgeschwebt bin. Und ich war für alle Kameradinnen die Fifi. Ach, die Fifi. Burschikos, immer das fettige, lange Haar, eine Jeans, ein Niki-Pullover. Und plötzlich hatte ich ein kleines Schwarzes an. Ich hatte ein Dutt, eine Brille und war Fräulein Messias auf der Bühne und deklamierte. Und da war die Verwandlung so groß. Und das, was ich an dramatischem Pathos in meine Worte bringen konnte, so hat so einen Impact gemacht, dass ich tatsächlich da Eindruck gemacht habe. Also das kann ich so nicht sagen. Ich kann nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie hier meine dramatischen Bedürfnisse vernachlässigt hätte.
Aber du kommst damit zurecht, dass die breite Öffentlichkeit dich eigentlich doch nur für die heitere, lustige oder sogar groteske Seite kennt, oder?
Also es hat mich eine Zeit lang tatsächlich ein bisschen gewurmt. Jetzt haben wir ja zum...
Ich kenne das, wenn man nur für einen winzigen Ausschnitt von dem wahrgenommen wird, was man eigentlich ist.
Natürlich, aber ich sage mal so, also diese Schublade und diese Vorurteile haben mir die eine oder andere Mark aufs Konto geschubst. Und selbst 14-jährige Leute wollen auf der Straße noch ein Handyfoto mit mir machen. Also ich bereue keinen Tag, dass ich versucht habe, als Entertainerin im deutschen Fernsehen den Unterschied zu machen. Ich habe jetzt letztens nochmal an Bette Davis denken müssen, auch jetzt durch diesen Corona-Lockdown, wo ich jetzt tatsächlich seit einem Jahr keinen Job mehr habe. Wir haben noch ein paar Quizshows im September gemacht und ich habe keinen Job mehr. Ich bin heute für unser Gespräch extra zum Friseur gegangen, habe gestern einen Test gemacht, damit ich, wenn ich heute in den Spiegel gucke, denke, ach, guck mal, die kennst du ja aus dem Fernsehen. Weil ich war die letzten Wochen echt over the edge und habe mich verwahrlost auch. Ist so, falls es dich interessiert.
Naja, klar, also wie ist es bei mir? Ich habe auch vor ewig langer Zeit meinen letzten Auftritt machen dürfen und ich lebe relativ klösterlich auf dem Lande und ja ist doof.
Ich liege da rum, ich Netflixe mir Wölfe und dusche auch nicht mehr. Also ganz schlimm. Also ob ich jetzt hier als Promi-Butze sitze, hin oder her. Also ich kann auch was darüber erzählen, was es für melancholische Leute macht. Hab zum Glück das Privileg, dass ich tatsächlich ja noch meine Miete bezahlen kann. Ne? Also ich bin nicht in dieser maximalen Situation. Aber dann dachte ich so, okay, jetzt bist du 62. Das Fernsehen fragt nicht richtig an. Von wegen, oh, mach doch auch noch mal hier mit Hugo was Schönes.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, ich mach's vielleicht wie anno dazu mal Betty Davis. Die hat eine Anzeige in die Zeitung über eine ganze Seite gesetzt. Star sucht Job. Und ich habe wirklich darüber nachgedacht, ob ich mal ein paar tausend Schleifen in die Hand nehme und irgendwo in einer wichtigen Zeitung eine Annonce mache, Star sucht Job. Und tatsächlich wäre meine Idee im Moment eher eine Spätkarriere als Schauspielerin zu machen. Ich bin jetzt 62, ich bin vor 3 Jahren, glaube ich, ist es hier oder 4, nochmal auf die Bühne gegangen, nachdem ich 20 Jahre nicht mehr auf der Bühne war und der Dicky mich immer angeschrien hat, du musst auf die Bühne, du musst auf die Bühne, du bist für die Bühne geboren. Er weiß das ja alles, wir haben ja so viel zusammen gemacht. Ich sage, ach nee, Dicky, das Theater, das ist alles so anstrengend. Lass mich doch einfach, ich lass mich schminken, ich gehe im Studio, bin wie ich bin und kriege richtig gutes Geld dafür und muss mich nicht anstrengen. Dann habe ich es aber mir und auch ihm beweisen wollen nach seinem Tod, dass ich das noch kann und bin hier ins Theater am Bauturm gegangen. Und ein alter Freund, den ich damals an der Studiobühne kennengelernt habe, der Autor Christoph Gottwald, hat einen Comic, ich bin ja so Comic-affin, ja. So unschwer in meiner
Jacke. Musst du mir gleich nochmal was zu erklären, ganz
sehr,
dringend.
Sehr, sehr gerne. Na, jedenfalls gibt es einen genialen Comic-Künstler aus Wien, der heißt Nikolaus Mahler und der hat herrliche, ich glaube, es sind 3 Bände über Flaschko, den Mann in der Heizdecke, gemalt. Und der Gottwald hat das, wie heißt das, dramaturgisiert. Also hat da ein Bühnenstück draus gemacht. Ich bin also Mutter Flaschko und Thomas Hackenberg spielte Flaschko. Und dann waren wir im Bauturm und dann haben wir da 2 Stunden Theater gespielt. Und ja, und ich wusste, wow, du kannst es ja noch. Und ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, dass ich jetzt mit meinen 62-Jährchen wesentlich besser bin auf der Bühne als noch mit 30. Das heißt, ich bin sehr guten Mutes, wenn ich gesund bleibe. Ihr hört die abergläubische Frau 3-mal klopfen, dass da irgendjemand nochmal auf die Idee kommt. Ich möchte übrigens auch, weil ich letztens den Bayerischen Filmpreis sah mit Herrn Süß, unbedingt eine Lola noch bekommen. Also ich glaube auch, dass das möglich ist mit dem, was ich habe, mit dem, was ich kann. Wenn irgendein, ich wollte schon sagen Querdenker, das ist ja ein Wort, das man gar nicht mehr in den Mund nehmen möchte.
Heute eher nicht, ne?
Aber weißt du, mich haben auch immer mal wieder so junge Eleven, so Filmstudenten gefragt, Frau von Sinn, würden Sie mitmachen? Wir haben kein Geld. Ja klar, ich bin die Erste, die vor der Kamera steht, weil ich es so liebe. Ich liebe es so. Und ich liebe Film noch ein bisschen mehr. Nee, kann ich so nicht sagen. Ich weiß nicht, was ich sage. Ich weiß nur, dass ich lieber ins Kino gehe als ins Theater. Mhm. Deswegen würde ich gerne. Na gut, Sister George muss sterben. Das wäre eigentlich jetzt meine Rolle.
Lola, apropos, man kann ja wirklich sagen, wenn man das Buch da gelesen hat, du bist hochdekoriert. Also es gibt ja sehr, sehr viele Preise, die du abgeräumt hast. Die Lola hast du also noch nicht, habe ich jetzt entnommen, ja, habe ich mir nicht auswendig gemerkt. Aber welcher bedeutet dir denn am meisten oder besonders
von
viel
all den Preisen?
Von den Preisen?
Hm? Ui, da fragst du mich jetzt was. Also weil ich glaube, Billy Wilder hat gesagt, Preise sind wie Hämorrhoiden, irgendwann kriegen sie alle. Ich bin keine, die Preise hochhängt, aber ich liebe Preise.
Nicht wahr?
Ich liebe Preise.
Geht mir genauso.
Und mein allererster war halt der dicke Bambi 1990 in Leipzig, ein Leipzig nach dem Bauerfall. Das war also ein Event und ich glaube, Peter Alexander war dabei, Katharina war Lenze, also Himmel. Und ich habe ja gerade, wie du, ich bin ja auch so ein Raumpatrouille Orion-Fan und fand Klimbim übrigens auch scheiße. Und da stehe ich da mit den Größen der Größen auf der Bühne und jeder kriegt so ein, ich sag mal, so ein Mauerfall-Bambi, ne? 1990. Mhm. Von daher ist das ein Preis, an den ich mich sehr intensiv erinnere, den ich auch als Preis im Regal, Bambi, bin ja Disney-Fan, finde ich schon schön.
Glaubst du irgendeinem Kollegen, der sagt, Preise bedeuten ihm nichts? Oder ist das gelogen, Schutzbehauptung?
Ich möchte da nicht so forsch das behaupten. Ich finde es immer kokett, ich finde es immer peinlich. Weil Preise sind das Geilste.
Ja.
Du sitzt da mit 12 Jahren in deinem Mädchenzimmer und probst deine Unterschrift, heller Camper, heller Camper, heller Camper, weil du ein Star werden willst. Und wenn du dann eine Auszeichnung dafür bekommst, was du seit jetzt ich 40 Jahren mache, da kann mir kein Mensch erzählen, das bedeutet mir nichts. Sonst machst du das nicht. Du musst als Entertainer, als Schauspieler, als whatever, machst du das, weil du die Anerkennung willst. Ja. Und die Preise sind nun mal in den Genren, in dem Business, sind eine Anerkennung, egal wie die teilweise jetzt gemangelt werden oder ausgelobt werden. Das kann vielleicht ein Maler sagen, ein Baselitz, der seine Bilder über den Kopf aufhängt, weiß ja, dass er, oder die Millionäre, was soll das, was soll das, ich weiß ja, die können, Entschuldigung, können das ja vielleicht sagen, aber nicht irgendwelche Typen aus unserem Business. Und ich persönlich, ich liebe also Preise. Ich nehme auch alles an, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Irgendeine Ehrenente aus Recklinghausen, mir. Letztens den Ehrenhurz bekommen. Da ist man natürlich dankbar, dass Happe Kerkeling mit in den Preis drinsteckt. Aber auch mal irgendwie bei Radio Bremen, weiß ich gar nicht. Bremen, glaube ich, war das doch so ein Spaß. Comedy-Radiosender. Da hält einer eine Laudatio. Ich gebe zu, das ist mir immer ein bisschen peinlich, aber ich liebe das. Und vor allen Dingen dann nach Hause zu kommen, hackenduden-breit im Taxi oder im Wagen und dann wieder ein Preis im Regal. Aber wenn es dich interessiert, ich will also unbedingt nicht den Bayerischen Filmpreis haben, dann hätte ich gerne lieber die Lola. Ne? Weil das ist halt Marlene und das ist auch schön. Ich liebe auch die Preise. Also ich liebe ja auch die Skulpturen. Es gibt ja schöne Preise und es gibt Preise, die sind so scheiße, dass du weinen möchtest. Ne?
Klar.
So, und die Lola ist ein besonders schöner Preis. Das ist ja so ein bisschen, wie sie da steht, Romy Schneider und ein bisschen Marlene mit dem Titel und dann diese Filmrolle um sie rumgeschlungen. Ist so schön. Ich mochte auch damals den Deutschen Fernsehpreis. Das ist so ein Obelisk aus Plexiglas. Der sieht klasse aus im Regal. Deshalb, ich möchte nicht den Bayerischen Filmpreis. Das ist ein Harlekin. Ich bin, wie viele meiner Kollegen, ekel ich mich vor Clowns und habe auch nackte Angst vor Clowns.
Nein, echt?
Das ist so ein
Bajazzo. Ich auch.
Ist so ein Bajazzo. Haben wir alle. Wir Guten haben alle, ekeln uns alle vor Clowns. Aber der Bayerische Fernsehpreis ist ein weißer Panther. So, und den können Sie mir doch wohl verdammt nochmal für mein Lebenswerk mal langsam überreichen.
Allerdings.
Weil den will ich haben, diesen weißen Porzellanpanther. Der fehlt mir und Grimme fehlt mir. Der Preis ist jetzt nicht so schön, aber...
das Renommee schon.
Ne? Naja. Genau, das Renommee.
Kurzer Querschuss. Du hast eben gesprochen wegen der Gestalt von Preisen von Marlene und von Romy. Kleiner Themawechsel. Bei deinen Heldinnen, bei deinen Idolinnen fällt mir auf, ich glaube, das habe ich richtig geguckt, es sind wirklich nur Frauen.
Ist das so, ne?
Hast du keinen einzigen männlichen Held, den du toll findest?
Da steht noch nicht mal Marlon Brando auf
nee.
Der Liste. Das glaube ich dir
nicht. Das hätte ich gemerkt. Ich gucke nochmal nach.
Oh, das glaube ich dir
nicht. Hörer, aber ich bin mir sehr sicher.
Ich glaube dir das nicht.
Meine Lieblingsstars. Bette Davis, Mae West, Marlene Dietrich, Joan Crawford, Catherine Hepburn, Marilyn Monroe, Romy Schneider, dick gedruckt. Vivien Leigh, Sarah Leander, Hattie McDaniel kenne ich übrigens nicht. Wer ist
Hattie McDaniel? Hattie McDaniel ist die erste Schwarze, die einen Oscar für die beste Nebenrolle bekommen hat. Das ist die Mami aus Vom Winde verweht.
Ah, alles klar. Ja. Lucille Ball, Barbra Streisand, Bette Midler, dick gedruckt. Madonna, Cher, Whoopi Goldberg, Golden Girls. Sehr einverstanden mit Golden Girls. Greta Garbo, Valeska Gerd, Lilli Palmer, Elisabeth Flickenschild, Grace Kelly, Catherine Deneuve, auch sehr einverstanden. Judy Garland, Liza Minnelli, Miss Piggy, dick gedruckt, Dame Edna, Gloria Swanson, Liz Taylor, Angelica Houston, Ingrid Bergman, Jessica Lange, Goldie Hawn, Shirley MacLaine, Meryl Streep, Lauren Bacall, Anne Bancroft, Lily Tomlin, Dolly Parton, auch sehr einfach.
Guck mal, wie mit geil, dass ich vor 30 Jahren schon Meryl Streep auf der Liste habe. Steht
Betty Maggie Smith muss dabei. Und Han, die großartige
Hanne Wieder. Guck mal, Maggie Schmitz schon, ich bin die Beste. Was? Was hast du?
Die großartige Hanne Wieder auch noch.
Hanne ja. Wieder, ja, wunderbar.
Aber es sind wirklich alles Damen. Alles.
Ja, aber weißt du, es könnte tatsächlich etwas mit meinem feministischen Lesbischsein zu tun haben. Mhm. Denn schau, ich habe das auch immer gerne beim NDR gesagt, wenn ich gebeten wurde über Helga Feddersen, über Heidi Kabel, über Evelyn Hamann zu sprechen, weil die wissen, ich liebe gute Weiber, ich liebe talentierte Weiber, das wissen die. Wenn die also so einen Almanach machen zum Todestag, zum 60. whatever, wird immer gerne das Helly gefragt, die dann vor der Blue Box sitzt und schwärmt. Und was mir schon in sehr jungen Jahren aufgefallen ist, schau, wir hatten doch Couple, wir hatten Dieter Krebs und Iris Berben oder Beatrice Richter, wir hatten Dieter Hallervorden und ich bin mit Namen leider schlecht, aber wir hatten eben auch Loriot und Hamann, wir hatten Junke und Grit Böttcher, weißt du, was ich meine?
Also oder Barbara Schöne.
Oder Barbara Schöne, aber Grit Böttcher hat ja, also Grit Böttcher ist ja die wunderbarste Komödiantin auch. Was ich sagen will ist, wenn es so ZDF-Shows gab mit den 100 beliebtesten deutschen Komikern,
ja,
dann war, wenn du Glück hattest, waren 7 dabei, eine Anke Engelke, vielleicht eine Evelyn Hamann, so. Und die ersten 10 Plätze waren, oder 8, betonbesetzt von Loriot, Hallervorden, bababam, 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 Junke, tam, tam, so. Und das ist mir als junges Mädchen schon wirklich gegen den Strich gegangen.
Kann ich verstehen.
Auch bei Veli Milovic, da gab es eine wundervolle kölnische Schauspielerin, Elsa Scholten. Mhm. So, und die Komik war Elsa Scholten mit Milovic, weil Milovic bei allem Talent immer dasselbe gemacht hat. Aber die Mimik und die Attitude von Elsa Scholten hat es zu einem Brüller gemacht. Es kann also sein, ich erinnere mich nicht mehr, es ist über 30 Jahre her, dass ich tatsächlich bewusst geschrieben habe, mir ist jetzt hier beide Geschlechter aufzuzählen, das interessiert mich nicht. Mhm. Mich interessiert jetzt, die geilen Weiber aufzuschreiben. Weil ich bin eine lesbische Feministin und Frauen, ob das jetzt in der Physik ist oder in der Chemie, ob es in Hollywood immer noch nicht dieselben Gagen gibt wie für Männer, diese Nicht-Gleichberechtigung von Männern und Frauen, die geht mir so existenziell auf die Eierstöcke, dass ich vielleicht aus diesem Grund die Weiber erwähnt habe.
Okay,
nachvollziehbar. In der Tat mag ich, aber ich mochte immer wahnsinnig gern Marlon Brando. Und natürlich Charlie Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton, Hardy und Laurel. Also gerade die Komiker aus den 20er, 30er, 40er Jahren. Großartig. Aber in die Mädels, die ich da aufgezählt habe, war ich ja verknallt. Also stehen die da.
Okay. Nee, überhaupt kann man sagen, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das bei Balder auch schon thematisiert habe, aber ich habe ja den Eindruck, in eurer Branche, bei den Schauspielern und Schauspielerinnen, da kann man zufriedener sein und entspannter und relaxter als bei uns Musikern. Ich finde euren Nachwuchs erfreulicher als bei uns. Bei euch. Es gibt mehr gute Leute, mehr gute junge Frauen und Männer, die Schauspieler sind als Musiker, habe ich den Eindruck.
Das sehe ich genau andersrum.
Ja, siehst du, wahrscheinlich berufsbedingt.
Du erinnerst dich doch jetzt gerade, wir haben jetzt heute bei der Aufnahme, ich weiß nicht, wann du es senden wirst, wir haben heute den 5. Mai, gestern war May the 4th be with you. Kennst du das? Bist du auch ein Star Wars Fan?
Nee.
Ach Gott, armer alter Mann. Mai der 4., ne? May the 4th. Und bei Star Wars sagen die immer, möge die Macht mit einer Antwort.
Den Spruch kenne ich,
ja. Könnt ihr ja rausschneiden. To cut a long story short, jetzt gerade vor einer Woche war dieses 40 oder 50 Schauspieler Hashtag alles ist dicht oder wir machen alles dicht. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Ich habe es nicht gesehen, nur darüber viel gelesen.
Ja, ich habe auch nicht alles gesehen, ich habe nur ein paar gesehen. Tatsache ist, die haben sich also sehr ironisch zu diesen ganzen Corona-Maßnahmen geäußert, was total nach hinten losgegangen ist. Nicht bei allen, die AfD hat es bejubelt. Ich fand das, was ich las und sah, peinlich. Das sind alles Schauspieler.
Ja.
So. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in eine Talkshow gucke oder auch in einer Talkshow bin und junge Musiker oder Musikerinnen dort treffe, erlebe ich ganz oft sehr, sehr reflektierte und kluge junge Leute, die auch in ihren Liedern die richtigen Nachrichten senden. Das müssen ja nicht alle sein. Jetzt bin ich aber nicht wie du eine Musikerin. Ich sehe nur sehr viele dumme Schauspielerjunge und ich sehe sehr viel mehr intelligente junge Musiker, zu dem ich auch ein fettes Vorurteil habe, dass der Musiker an sich und die Musikerin an sich intelligent sein muss.
Nein, müssen sie nicht.
Ja, du wirst natürlich recht haben, du bist auch länger in dem Business, aber ich weiß, dass ich das große Privileg habe mit Peter Plate, Annette und Inga Humpe, Ulla Meinecke, so diese Ecke. Ich will nicht sagen, befreundet zu sein, aber ich durfte sie alle kennenlernen und wir hatten einfach eine geile Zeit im Leben. Ja. Und die, was ich aus der Ecke der Musiker für eine Inspiration bekommen habe, habe ich noch nicht einmal von einem Schauspieler bekommen, ganz ehrlich. Und auch der alte Balder, mit dem ich wahnsinnig gern zusammen bin. Was ist er? Musiker. Also das, was du jetzt gerade mit dir rumträgst.
Und Schauspieler und Gelernter.
Ja, Moment mal. Aber erst war er bei Birth Control. Er war erst Musiker und dann Schauspieler. Ich will dir nur sagen, ich teile das nicht.
Okay, lustig.
In meinem Leben.
Gegenseitig die Komplimente zuschieben für die eigene Berufsgruppe. Also ich habe das genau andersrum.
Nö, es sind keine Komplimente, sorry. Ich habe überhaupt keinen Bock, dir irgendwas um den Bart zu schmieren. Dass es meine Lebenserfahrung ist.
Ja, meines andersrum.
Und wenn es Daniel Hope ist, der Violinist, Was habe ich denn da für eine Inspiration? Und er gibt mir sogar eine Bühne als Schauspielerin, dass ich Karneval der Tiere interpretieren darf. Im Schleswig-Holsteiner Musikfestival. Nein. Also meine Inspiration oder meine große Freude kommt mehr aus der Musik als aus den Schauspielern. Das ist so. Und natürlich Autoren, Schriftsteller und übrigens auch Comedians, ganz ehrlich. Also die mit Wörtern gut sind. Mhm. Meine größte Bereicherung in den letzten 2 Jahren ist Thorsten Sträter, der eine Spätkarriere gemacht hat, ja, den ich kennenlernen durfte über dieses Quiz und genial daneben. Ja, danke, lieber Gott. Bei meinem Vorurteil müsste er eigentlich ein Instrument spielen, aber es kann sein, dass er es nicht tut.
Das ist eigentlich schon ein Ereignis, der Mann, das ist richtig. Ja, also ich habe es anders erlebt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, in der Musikwelt ist es eher eine Bürde und ein Hindernis, intelligent zu sein. Aber
ach, weil du auch ein eifersüchtiger, rivalitärer Bursche bist.
Nö, gar nicht.
Doch, natürlich bist du das.
Ich bin sehr empathisch.
Aber vielleicht bist du dann einfach nur arrogant und denkst, du bist intelligenter als der Rest der Musiker.
Das kann sein. Ich wollte mir aber, da ich in einem Gebiet überhaupt nicht intelligent bin und null Ahnung habe...
Das hat ja nichts mit Intelligenz zu tun, wenn du auf einem Gebiet keine Ahnung hast.
...von dir was zum Thema Comics erklären lassen. Ja. Ich habe gelesen, das ist also wirklich einer deiner großen Lieben und ein Spezialgebiet. Ich habe wie jeder, glaube ich, kleine Junge auch mal eine Comicphase gehabt, als ich aufgewachsen bin in Osnabrück, of all places. Das war nun auch nicht gerade ein Hotspot auf der Welt. Und da musste ich dann immer versuchen, heimlich auf dem Schulhof mir irgendwelche Tarzan-Comics, Sigurd-Comics und wie das alles hieß, zu beschaffen. Von den Eltern, beide Lehrer.
Du?
Meine Eltern, ja.
Ach, du lieber
Nicht Himmel. So gern gesehen.
Ach, Schatz, du bist aber wirklich geschlagen auch, ne?
Und war nicht direkt verboten dazu, war ich in der Schule zu gut, mir hat man eigentlich nichts verboten, aber war nicht gern gesehen. Und,
danke, dass du erwähnt hast, wie gut du in der Schule warst.
Bitte sehr.
Das zum Thema, die anderen Musiker sind alle so dumm.
Und da habe ich jedenfalls...
Ich bin so ein bisschen auf Beef. Ich hab dich lieb, ich mag dich wirklich gern, Kunze. Aber es kann ja nicht nur sein, dass du da Fragen stehen hast und wir nicht in ein Gespräch kommen,
das ist
oder?
Richtig. Ja.
Danke.
Wo war ich denn jetzt?
Ja, das
war. Achso, bei den Comics. Ja, die waren also etwas.
Auf dem Schulhof ein bisschen Tarzan, Sigurd.
Aber geschmacklich war das etwas unterdrückt.
Ja.
Aber durch die Eltern eher durch Gesicht verziehen als durch echten Druck. Aber ich habe mich dann, ich weiß nicht, mit 11, 12, 13, spätestens mit 13, doch sehr stark angefangen für Literatur im engen Sinne zu interessieren. Habe ab und zu noch weiter ein bisschen. Die lustigen Tagebücher von Donald Duck gelesen, aber...
Sag ruhig Taschenbücher, weil so heißen sie.
Lustige Taschenbücher.
Übrigens sind die scheiße, also das möchte ich jetzt auch als Beispiel nicht hören, aber egal.
Gut, Frage an die Kennerin.
Die lustigen Tagebücher. Beim nächsten Comic Talk muss ich unbedingt zu Volker Robrand sagen, Schatz, ich durfte Herrn Kunze kennenlernen. Die lustigen Tagebücher von Donald... Verzeih, wenn ich lache. Nicht auf deine Kosten.
Gut, also ich will damit sagen, ich habe davon nur eine begrenzte Ahnung und eine kindliche Einstiegserfahrung. Ich habe das irgendwie nicht vertieft, weil mich bald dann diese Worte ohne Bilder so gefangen genommen haben, dass ich davon nicht mehr loskam.
Was ist das
große Geheimnis des Comics? Erklär's mir.
Ja, das liegt wahrscheinlich an meiner Liebe zum Film tatsächlich. Denn letztendlich ist ein Comic nichts anderes als ein Film. Also ich liebe ja Film und ich liebe auch sehr Kunst. Und das heißt, du hast in einem Panel, so nennen sich diese kleinen Vierecke auf einer Seite, die kleinen Vierecke sind Panels. Und du hast in einem Panel bei guten Künstlern, Artists, also Zeichnern, und bei einer gut erzählten Geschichte hast du beides. Du hast eine geile Geschichte erzählt, das ist dieses Graphic Novels, was ist gerade mal so seit 10 Jahren aufgeploppt. Früher gab es die Funnies, Garfield, Häger, Asterix und Obelix, die lustigen Tagebücher von Donald Duck. Komm, ich muss nochmal einfach, musste ich nochmal.
Peanuts fand ich auch immer super.
Peanuts! Calvin und Hobbes, hallo, was gibt's für geniale, also Peanuts wurde das erwähnt, was ist da für eine Philosophie drin? Gerade so auch bei Calvin und Hobbes. Gut, du kannst long story short. Aber es sind Funnies, es sind Tagesstrips für Zeitungen und jetzt so seit längerem ploppen diese Graphic Novels auch, die auch auf Dreisat in der Kulturzeit vorgestellt werden. Das heißt, da setzen sich Künstler hin, malen teilweise auch Geschichten von Originalromanen. Ist halt eine Übertragung in ein anderes Medium. Aber die, die sich selber Geschichten ausdenken, die denken sich im besten Fall eine spannende Geschichte aus, setzen sich hin und malen Panel für Panel, malen die in die kleinen Panels kleine Kunstwerke. Und die Sprechblasen sind der Text wie bei einem Storyboard, wenn du einen Film realisieren willst. Du hast also sehr viel. Du hast die Kraft der Worte, du hast die Faszination der künstlerischen Ausdrucksmöglichkeit und im besten Fall eine spannende Geschichte. Ob Fantasy, ob Western, ob whatever.
Aber Wort muss doch sehr zurückgenommen werden, weil sonst doch die Balance zwischen Bild und Sprache nicht mehr stimmt,
also
das oder?
Ist ja ganz unterschiedlich. Mein Lieblingscomics ist zum Beispiel... Comics ist eher Stripe. Der beste Comic, den ich in meiner Arbeit an diesen Comics die letzten 10 Jahre, der mir begegnet ist, ist ein Buch, das ist von einer Frau, einer Amerikanerin, Emile Ferris heißt sie. Und das Buch heißt, am liebsten mag ich Monster. Das ist so ein Schinken, das sind 500 Seiten, teilweise eng, wirklich eng beschrieben. Mhm. Du siehst auch in dem Druck des Comics, die hat diesen Comic wirklich in einem Ringbuch mit linierten Seiten gemalt, denn sie hatte eine Krankheit oder eine was auch immer und war Rechtshänderin und konnte nicht mehr malen. Sie war Zeichnerin und hat alles mit links sich wieder neu beigebracht, hat einfach nie darüber nachgedacht, naja, das wird vielleicht mal ein Buch, hat einfach angefangen. In diesem Buch, am liebsten mag ich Monster, da ist so viel drin und unter anderem ihre Geschichte in New York, in ihrem Hochhaus lebt auch eben, das ist noch eine Krimi dabei, eine Jüdin und bam, also da, du glaubst nicht, was in diesem Ding drin ist, so. Und unter anderem hat sie einen großen Bruder, also die Protagonistin aus diesem Comic. Das ist so ein kleines Mädchen, die wird auch immer nur gezeichnet mit so langen Zähnen und Krallenfüßen, weil die sich wie ein Monster vorkommt, weil sie gedisst wird, ne? Weil sie nicht aus einem normalen Elternhaus kommt mit Mama und Papa. Sie wird gedisst und kommt sich vor wie ein Monster. Das ist das Bild dafür, dass sie nicht akzeptiert ist da. Mhm. Und liebt ihren großen Bruder. Und der große Bruder ist kunstinteressiert und nimmt sie mit ins Museum. Dann malt diese Emil Ferris wirklich. Die geht ins Museum in New York und sie malt eine Seite, wo einfach nur ein Bild ist aus dem Museum. Und zwar fast 1:1. Verstehst du, was ich meine? Also sie malt es nach. Das ist jetzt nicht kopiert, sie malt es nach. Das ist so ein vielschichtiges, so ein spannendes, so ein psychologisch interessantes und jetzt darf ich sagen, Buch, ja, dass es dir den Atem wirklich raubt. Und das kann Comic, ob es sich Graphic Novel nennt oder neunte Kunst, das kann alles. Das ist für mich so ein Melting Point aus Art, also aus Kunst, aus hier Verstand, ich will eine spannende Geschichte schreiben, aus Movie, also aus Film, ja, nimm mich bei der Hand und führe mich durch eine spannende Geschichte. Also die guten Comic-Künstler und Künstlerinnen, die haben es dermaßen drauf, dass es mir den Atem raubt.
Daraus könnte man entnehmen, dass es auch bei Comic, vielleicht nicht ganz so stark, aber doch auch diesen Unterschied gibt, Hochliteratur und Massenware, oder?
Ach, ich bin da nicht so streng wie du, Lehrerssohn. Denn zum Beispiel diese Massenware, jetzt überleg dir das mal. Du musst jeden Tag für eine Tageszeitung einen Garfield drei Panels malen, ja, oder 6. Was für eine Professionalität, was für eine Disziplin. Und jeden Tag eine neue Pointe, dass deine Leser nicht sagen, ja, die Pointe schnarch ich mich an, die hatte ich ja schon vor 3 Monaten. Also die Fans, die sagen, ja, kenne ich doch schon. Wie du wiederholst dich. Also die Funny-Künstler, ja, die Hagers, die Garfields, die Calvin und Hobbes, die whatever, die haben eine ganz, wie wir Comedians fast, also wie wir Comedians in Comedy-Shows Pointen raushauen zu müssen, es ist eine ganz andere Anstrengung. Wir müssen ja nicht, was weiß ich, Ingrid Noll sein und ein einen interessanten Krimi schreiben und wir müssen aber auch nicht Heinrich Böll sein. Aber es hat alles seine Daseinsberechtigung und in dieser unfassbar vielfältigen Comic-Szene gibt es alles. Ich habe zum Beispiel eine der beeindruckendsten Comics, ist ein Stummfilm. Da ist nicht eine Zeile Text.
Ja.
Oder meine Freundin Claudia Schmidt aus Berlin, die ich noch Frau Tete nenne. Die hat Haunter of Dreams gemalt. Das ist ein Stummfilm. Und du bist du... Also ich meine, die ist nun leider ein Genie, Anfang 30, Berlin, egal. Aber die ist wirklich ein Genie. Und du siehst die Bilder und du wirst in Haunter of Dreams reingezogen. Und du hast so lange, wie du dir die Bilder anguckst und bis du zu Ende bist, bist du reingesogen in eine Fantasie und in eine Zartheit und Aufregung und Schönheit. Und es hat nur Worte ganz am Anfang und eben ganz am Ende, um den so ein bisschen einzuordnen in ihre Welt. Also die können alles, verstehst du?
Ja.
Die können Slapstick, die können Sketchup, die können... Und das fasziniert mich so.
Und Asterix und Obelix zu mögen, ist auch okay.
Du Schatz, oder? Wir sitzen gerade an unserem zweiten Asterix-Band, um ihn in Kölnisch wieder zu übersetzen. Wir haben letztes Jahr, als die Pandemie anfing, als Legionär übersetzt, Asterix Cutnum Comis, und dachten, im November sitzen wir in einer Buchhandlung, lassen uns feiern und machen eine wunderbare Bild mit Panels und die Vera Kettenbach, mit der wir das machen, die Kölnisch kann im Gegensatz zu uns. Die liest die Bläschen vor. Ja, fand nicht statt. Jetzt sitzen wir gerade am Kampf der Häuptlinge. Basketzengs. Et Basketzengs. Und Asterix. Und
ist schwierig.
Ja, ich sag's nur, so heißt das. Ich will nur sagen, dass wir gerade tatsächlich immer in dieser Corona-Lockdown-Situation wirklich zwei, also Asterix am Übersetzen sind, was uns tatsächlich glücklich macht. Also die Kollegin Kettenbach, die ist eine langjährige Freundin, aber ist ganz anders als wir. Wir sitzen am Tisch oder wir telefonieren und übersetzen zwei Seiten die Bläschen. Wir lachen und wir sind glücklich. Und das ganz kurz zu Asterix und Obelix, also Uderzö und Goscinny, wie immer sie ausgesprochen werden. Jeder andere Comiczeichner, ob das der Morris ist, der Lucky Luke gemacht hat, oder alle die belgischen Frankophilen, der Zeichner ist ja letztes Jahr gerade erst gestorben,
ja.
Die liegen alle, wirklich alle auf den Knien und bedanken sich. Das ist so ein bisschen wie in der Kunstgeschichte Leonardo da Vinci oder whoever, weißt du, was ich meine? Es gibt wirklich Genies, was das Zeichnen anbetrifft. Und wenn sich ein Zeichengenie mit einem Szenarist-Genie trifft, das ist wie ein guter Kameramann und ein guter Regisseur und die beste Drehbuchautorin, der beste Drehbuchautor, den du auf dem Markt finden kannst. Wenn sich das zusammenfindet in einem Film, weil die Romanautoren und Autoren sind ja doch sehr alleine, ne,
mit
ihrer Arbeit.
Alleiner geht's gar nicht.
Das andere ist aber Teamwork. Da macht einer die Farben, einer schreibt die Geschichte, einer malt die Panels und dann gibt es noch einen Lektor, der sagt, es ist zu lang. Nein, tut mir leid. Also Comics ist für mich im Moment ich will nicht sagen, das faszinierendste Medium, dafür habe ich alle zu lieb. Aber jetzt in der Zeit, wo ich nicht mehr ins Kino gehen darf, haben mir Comics den Arsch gerettet, dass ich in meinem Bett liegen kann und kann Comics lesen.
Jetzt kommt die richtige, absolute Laienfrage, daran kannst du sehen, wie wenig Ahnung ich habe. Sind das eigentlich immer Teams oder gibt es auch Comedy-Genies, die malen und texten und damit auch richtig berühmt geworden sind?
Ich darf nochmal meinen lieben Nicolas Mahler zitieren. Also zum Beispiel Nicolas Mahler, und das wird dich alten Germanisten jetzt freuen. Nicolas Mahler hat zum Beispiel Musil, den Mann ohne Eigenschaften, gemalt. Jetzt musst du von Nicolas Mahler wissen,
ja,
es gibt ja Menschen, die können ganz plastisch und dreidimensional mit Farben malen. Mahler macht, ich will fast sagen, nur Strichmännchen.
Der hat den Mann ohne Eigenschaften gemalt?
Ja, von
Musik. Wie kann man denn ein so körperloses Buch malen?
Ja, indem du so körperlos zeichnest wie Mahler. Das ist ja genau der Plan. Aber das führt jetzt zu weit, Schatz. Das können wir jetzt wirklich nicht vertiefen.
Ist klar.
Aber er hat eben auch, alte Meister von, wie heißt denn der österreichische Theaterdramaturg? Ich habe so Namensprobleme. Egal. Sorry. Er hat sich an große Werke gewagt und ich fand sie komplett überzeugend, ohne dass ich die Bücher kannte. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Warum ich da keine Lieblingsbücher habe? Ich bin tatsächlich keine, ganz ehrlich, sei mir nicht böse, ich bin keine große Leserin.
Ich bin dir nicht böse.
Ich bin eine Filmguckerin, ich bin eine Kinogängerin, ich bin eine Comic-Liebhaberin. Ich liebe auch zwischendrin immer mal wieder ein Buch, habe aber fast lieber eine Autobiografie als einen Roman.
Ja, verstehe ich.
Je
länger man liest, desto mehr geht einem das so übrigens.
Das tut mir wirklich leid. Und dann jetzt habe ich noch die zusätzliche Klatsche. Ich muss immer alles zu einem Ende bringen. Ich habe so einen unsichtbaren Faden hinter mir, den ich aufrollen muss. Das heißt, ich schlage ein Buch auf und dann lese ich 30 Seiten. Und dann nicht. Und dann lege ich das neben das Bett. Und dann schenkt mir jemand ein Buch zum Geburtstag. Da kann ich das ja gar nicht anfangen, weil ich das andere ja noch nicht
Ja, das Gefühl kenne ich.
Ich habe also jetzt aktuell an meinem Bett, an meiner Bettstatt, ich glaube 40 Bücher liegen, die ich angefangen habe, nicht zu Ende lesen kann, weil sie mich nicht gepackt haben.
Wem sagst du das?
Und kann die anderen nicht anfangen, weil ich einen an der Waffel habe. Ja. Und jetzt habe ich was, das ist aber eben auch autobiografisch von diesem Meyerhofer oder Höffer, geniale Schauspieler vom Burgtheater, der in der Psychiatrie in Hamburg aufgewachsen ist. Der hat jetzt schon 4 Bücher geschrieben und gerade habe ich das am Bett liegen und das werde ich zu Ende lesen übrigens, hört und staunt, weil er hatte einen Schlaganfall und liegt da jetzt vor den Toren Wiens liegt er da mit seinem Schlag. Aber wie heißt der denn? Meyerhofer, Johann.
Komme ich jetzt auch nicht drauf.
Ja, weil du nicht liest. Du behauptest, du liest.
Jetzt baue ich aber zum Schluss noch einen Mörderübergang. Und zwar, was sicherlich auch gut als Comic funktioniert hätte, vielleicht gibt es das sogar, das entzieht sich meiner Kenntnis, ist Orion. Und da ist mir so das Herz aufgegangen.
Raumpatrouille Orion bin ich übrigens ganz ehrlich, ich müsste es googeln. Ich bin fast sicher, dass es das gibt, weil diese Schwarz-Weiß-Ästhetik aus der...
Als Anfang gab es ein Heine-Taschenbuch. Das weiß ich. Ob es Comic gab, weiß ich nicht. Es würde sich bestimmt gut machen als Comic.
Also es müsste mich fast wundern, weil ich tatsächlich, du hast ja im Balder-Podcast gesagt, dass du das Privileg hattest, die letzten 10 Jahre mit Dietmar Schönherr befreundet zu sein. Und ich habe einen auch genialen Comiczeichner, den Timo Würz, der ihn auch gezeichnet hat in einem großen Ölschinken in einer meiner anfänglichen Sendungen Comic Talk in Hamburg, der auch so sprach. Ich hatte die letzten 10 Jahre das Privileg. Was ist eigentlich in den letzten 10 Jahren von Dietmar Schönherr passiert, dass sowohl Comic-Künstler wie auch Musiker plötzlich so viel Kontakt zu ihm haben?
Er wurde so zugänglich, was weiß ich.
Vielleicht. Übrigens,
also, aber ich muss wissen, was dich daran so begeistert hat, weil ich habe mich so gefreut, als ich in dem Buch gelesen habe, du bist Orion-Fan. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich einen Menschen treffe, der Orion-Fan ist, wir sind so eine Bruderschaft irgendwie oder Schwesternschaft oder wie auch immer, Menschenschaft.
Also ich bin übrigens auch weiterhin, du sagst, wenn ich dich frage Star Wars, sagst du, kann mal jemand kommen. Was ist denn mit Star Trek? Das war ja 70er, das lief ja bei dir auch bei den Lehrern im Fernsehen.
Kenne ich alle Folgen.
So, bist du also eher ein Trekkie? Live long and prosper.
Ich bin ein... Mitglied der schnellen Raumverbände und ich gehöre zu Orion 7 und nicht zu den Trekkies. Oder?
Ja, okay. Also pass auf, Schatz. Wann war das? 66?
Uraufführung 66, ja.
Also, müssen wir doch nicht drüber reden. Ne? Ich war 7, wie alt warst du?
Ich war 66, 9.
So, und das war ja vor in Deutschland im Fernsehen, ZDF oder ARD, wo immer. Ich glaub,
bevor es Enterprise gab, genau.
Natürlich, weil Enterprise war ja zwar auch schon, glaube ich, 8 oder 69, kam aber erst 72 zu uns.
Richtig.
So. Also es war die allererste Verfilmung von Raumschiffen im Weltall. Diese komplett coole 60er-Ästhetik, die Stühle, die Frisuren, die Herrenwinkel, die Perücken, Eva Pflug, die Gattin von Dürrenmatt, auf deren Name ich jetzt schon wieder nicht komme.
Charlotte Kerr.
Danke, Charlotte Kerr. Völz, die besten Schauspieler, die auch im Derrick rumgelaufen sind. Also die Crème de la Crème der deutschen Schauspieler sind in einer Schwarz-Weiß-Verfilmung mit einem Design, was eine Mischung aus Colani und... Also so.
Ja.
gut geschriebene Drehbücher, Vision.
Und ein sehr militaristischer deutscher Umgangston in dieser Weltregierung, nicht wahr?
Ja, ich ärgere mich gerade schon wieder über Blue Bloods. Ist eine Serie, müssen wir nicht drüber reden. Nein, natürlich. Ich
meine, ein lustiger, knarziger Umgangston.
Ja, Schatz, aber wir sind gerade mal 21 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Was willst du erwarten? Aber dafür ist es doch super innovativ. Es ist ästhetisch komplett überzeugend. Ja. Es hätte ja auch nicht schwarz-weiß sein müssen. Wir hatten ja schon Farbe. Und die Schauspieler sind so gut, dass man weinen möchte. Und es ist ja auch total spannend mit dem immer. Und dann immer diese Schliere, diese gepixelte Bedrohung. Wirklich, ich glaube, in Netflix oder wo es gerade auch schon wieder wohnt, da war neulich schwarz-weiß, ja, ich war kurz davor, es schon wieder zu sehen, aber ich habe natürlich alle Folgen auf DVD mit Bonusmaterial.
Und nicht zu vergessen, Peter Thomas mit seiner Musik
Peter Thomas.
Aber der Tanz im Starlight Casino war der erste Reggae, der jemals im deutschen Fernsehen zu hören war.
Und das weißt du wieder, das weiß ich nicht. Ich weiß nur. Geile Scheiße.
Das war schon weit vorne.
Nein, Peter Thomas und die Musik. Seitdem ich das weiß mit dem Peter Thomas, seitdem ich mich mal irgendwie dafür interessiert habe, wer macht da nicht die Filmmusik? Ich sag nur John Williams, Star Wars, aber das nur am Rande. Gibt es wirklich Serien aus den 60ern oder 70ern, wo ich denke, die googelst du jetzt. Zack, Peter Thomas.
Ja.
Unverkennbar. Genauso wie der Junge da aus dem Winnetou-Film. Den
Böttcher,
ich,
Martin
danke, Böttcher. Mhm. Danke, Böttcher. Da sitze ich bei einem Fernsehpreis mal an einem großen, runden Tisch. Ja, hallo, entschuldigung, darf ich mich vorstellen? Ich sage, nein, Sie sind nicht Herbert Böttcher. Ne, sag ich, weil ich weiß, Winnetou. Und lustigerweise war ja ein Samstagabend. Am Nachmittag kam noch Pater Braun. Und ich denke, wenn das nicht der
natürlich. Martin ja, Böttcher hat eine Harmoniesprache. Der ja. braucht nur zwei Harmonien. So. Und du weißt, der ist es.
So. Aber trotzdem individuell und auch eben genau für die Geschichte des etwas lustigen und listigen Pfarrers, genauso wie für den tapferen Krieger, was immer er für Harmonien benutzt. Ich bin keine Musikerin, ich darf es nochmal betonen. Das ist das Schöne, deswegen bin ich nicht dumm, sondern intelligent. Nein, nein, Kinder, ihr habt hoffentlich den Anfang des Gesprächs mitbekommen, ihr wisst, wie ich es meine. Ja. Nee, pass auf, da setze ich mich an den großen runden Tisch wie Böttcher. Ich sag's dann mal, und da hatte ich noch, da gab's noch kein Google. Ich sag's dann mal, seien Sie mir nicht böse, ich habe heute Nachmittag Pater Braun noch, als ich mich parat gemacht habe für den Fernsehpreis. Kann es sein, dass Sie da auch die Musik gemacht haben? Ja. Und er sagt, ja, natürlich.
Natürlich.
Also, und dann kamen da so ein paar von diesen, heute würde man sagen, Influencern, diese ganzen gute Zeiten, schlechte Zeiten. Deshalb ja meine Theorie, Schauspieler sind jetzt nicht so intelligent. Na egal, die pratzen also da vorbei und ist hier noch frei. Und dann setzten die sich und ich sagte, so Freunde, jetzt erstmal Ruhe. Und jetzt erstmal eine Verbeugung. Weil hier sitzt Herr Böttcher, junge Leute. Und die kennen den Namen nicht. Ich sage, hallo, Winnetou. Und dann wurden die tatsächlich auch auf, du warst dabei, ne? Meine Conny sitzt nämlich auch noch mit hier im Hotelzimmer. Da wurden die tatsächlich auch still und ehrfurchtsvoll. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, weil er nicht lange danach dieser Begegnung starb, ich habe mir meine Speisekarte von ihm übrigens signieren lassen, natürlich.
Verstehe ich.
Ja, ja,
glaube ich. Hätte ich auch.
Ja, danke. Aber ganz ehrlich, weil er saß da alleine, er hatte scheinbar keine Frau, ich weiß nicht, oder ein paar, oder die war auf dem Klo, ich weiß nicht. Und dann durfte ich ihm so viel Aufmerksamkeit geben, indem ich sagte, so Freunde, jetzt hier, wisst ihr, wer das ist? Das war ihm natürlich erst peinlich. Aber dann stand ich irgendwann auf und er blieb im Gespräch mit diesen jungen Leuten. Und ich weiß, die Sache habe ich einfach richtig gemacht. Punkt.
Punkt. Das hast du.
Danke.
Und ich möchte mich abschließend mit einem Satz vor meiner heutigen Gästin verbeugen. Ein Satz, der auf äußersten Mut beim Verfassen einer Biografie hinweist und der ein bisschen den Ton setzt. Und deswegen möchte ich nochmal euch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, auf dieses Buch ansetzen. Ich bin's von Sinnen. Wenn ihr es irgendwie greifen könnt, tut's. Wer hat schon den Mut, in einem biografischen Buch zu schreiben? Ich persönlich scheiße sehr gern in Badezimmern, lieber als in Gästetoiletten, weil mehr Platz ist. Das ist 1A. Hut ab. Dankeschön, Hella von Sinnen.
Vielen Dank für die Einladung.